Ich freue mich, dass wir wieder einen so einen tollen Anlass haben können. Heute geht es ums Team mit Professor Jan Schmutz und Frau Dr. Jennifer Spahr. Und sie werden hier geführt durch uns, die beiden Verantwortlichen für Kommunikation der Universität, die auch die Zeitschrift dazu zu dem gleichen Thema jeweils gestalten. Ich glaube, es hat einige hier, Sie können die nachher mitnehmen. Ich bin sehr gespannt. Wenn es ums Team geht, in unserer Jugendgruppe hat es immer geheißen, wenn einer die Verantwortung nicht übernehmen wollte, dann heißt es, wir machen das im Team. Toll, ein anderer macht's. Jetzt bin ich gespannt, was heute hier die Forscher uns dazu erzählen.
Ja, vielen Dank, Alex Krübel, ich begrüße natürlich auch ganz herzlich zum heutigen Talk im Turm. Wir diskutieren, wie er gesagt hat, was Teams erfolgreich macht, wie wir als Team erfolgreich zusammenarbeiten und vielleicht auch, woran Teams allenfalls scheitern. Wir wollen herausfinden, was es braucht, dass unsere Arbeit für uns emotional passt. Das ist eben auch ein wichtiges Thema, das zum Teamerfolg beiträgt und auch zum Erfolg von Unternehmen. Wir machen das zuerst hier auf dem Podium und nachher können Sie dann auch noch Fragen stellen aus dem Publikum. Gerne stelle ich Ihnen unsere beiden Gäste vor hier heute Abend. Zum einen haben wir Jennifer Spahr. Jennifer ist Oberassistentin am Lehrstuhl für Human Resources Management der Universität Zürich. Sie arbeitet als Forscherin, als Beraterin und Dozentin in den Bereichen Führung, Kultur und Veränderung. Jennifer Spahr hat unter anderem ein Pilotprojekt geleitet, in dem an der Universität Zürich das mobile Arbeiten eingeführt wurde. Darüber werden wir heute Abend auch noch sprechen. Neben ihrer Tätigkeit hier der Universität Zürich leitet Jennifer Spahr das Academic Staff Development an der Universität Konstanz. Mit ihrem 15-köpfigen Team gestaltet sie die Personalentwicklung für das akademische Personal, die Nachwuchsförderung und die Hochschuldidaktik. Unser zweiter Gast ist Jan Schmutz. Jan Schmutz ist Professor für Psychologie an der Universität Zürich. Er leitet den Lehrstuhl Angewandte Teamforschung. Sein Forschungsschwerpunkt sind Teams in extremen Umgebungen. Darunter versteht man Rettungsteams, medizinische Notfallteams oder beispielsweise auch Teams, die Antarktis-Expeditionen durchführen. Jan hat schon bei Projekten der NASA und der ESA mitgearbeitet, wo er Teamprozesse simuliert hat, und zwar in Langzeit-Raumfahrtsimulation. Also ich verstehe das so, dass man eine Raumfahrtsexpedition simuliert hat und du dann beobachtet hast, wie sich die Teams da verhalten. Genau. Jan erforscht insbesondere, wie Teamarbeit, vor allem die Teamreflexion, Teams helfen kann, Krisensituationen zu bewältigen. Darüber werden wir natürlich heute Abend auch noch sprechen. Moderiert wird das Gespräch von Rita Ziegler und mir. Ich bin Thomas Gull. Wie Herr Rübel schon gesagt hat, arbeiten wir für die Kommunikation der Universität Zürich.
Genau, wir sprechen heute über gute, erfolgreiche Zusammenarbeit im Team. Und da würde mich als erstes interessieren, Jennifer, bist du selbst eine Teamplayerin?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Bin ich eine Teamplayerin? Ich würde natürlich sagen, ja, das ist ja heutzutage ein Muss, oder, dass man Teamplayer ist. Ist immer die Frage, welche Rolle man tatsächlich im Team dann auch übernimmt. Ich glaube, ich würde es eher über meine Rolle im Team beschreiben. Was ich in Teams einbringe, ist oft, dass ich Dinge strukturiere, dass ich für Klärung sorge. Und insofern würde ich denken, ja, ich bin eine Teamplayerin. Und für manche fühlt es sich manchmal vielleicht nicht ganz angenehm an.
Also strukturieren wäre dann etwas, das eine Teamplayerin auszeichnet. Was zeichnet eine Teamplayerin aus?
Unter anderem würde ich denken, ja, dass es eine positive Qualität ist, dass es aber auch ganz andere Qualitäten von Teamplayern gibt. Eben zum Beispiel gibt es Leute, die sich mehr um das Soziale dann auch kümmern, dass es eben passt von der Stimmung im Team. Und auch das ist jemand, der zum Team beiträgt. Also ich würde es tatsächlich definieren als jemand, der zum Gelingen eines Teams beiträgt. Und das können ganz unterschiedliche Beiträge sein.
Jan, wie trägst du zum Gelingen eines Teams bei?
Gute Frage. Ich glaube, da müsste man meine Mitarbeitenden fragen vielleicht mal. Aber ich denke, ja, also einerseits, ich als Teamforscher versuche natürlich das, was ich untersuche, auch umzusetzen. Und ich denke, gerade in der Wissenschaft wird es immer seltener, dass man alleine Forschungsprojekte macht. Also man braucht, gerade wenn man Feldforschung macht, man braucht Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Ausbildungen. Und ich denke, wenn man es schafft, dann diese unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Thema zusammenzubringen durch gutes Teamwork, dann bin ich überzeugt, dass viel bessere Forschungsprojekte, Publikationen, was auch immer, dann rauskommen. Und ich denke, das lebe ich auch in meinem Team oder in meinem Alltag mit meinem Team, und vernetzen und die richtigen Leute finden für die richtigen Projekte ist ganz, ganz entscheidend.
Das sind sozusagen die Vorteile der Zusammenarbeit. Gibt es weiter und gibt es vielleicht auch Situationen, in denen man besser fokussiert für sich arbeitet?
Als zusammen im Team?
Ja. Oder wann empfiehlt es sich vielleicht nicht,
ja,
im Team zusammenzuarbeiten, sondern?
Also ich denke, es ist kein Entweder-Oder. Also es gibt sicher in jedem Beruf, also gerade wenn wir jetzt aus der Wissenschaft kommen, also viele Dinge macht man wahrscheinlich besser tatsächlich auch erstmal allein. Zum Beispiel den ersten Draft von einem Aufsatz zu schreiben, ist in der Regel nicht was, was man schon zusammen machen kann, sondern jemand setzt sich hin und schreibt den ersten Aufschlag und dann geht's in die Teamarbeit rein, wo man drüber diskutiert, wo man schärft, wo man es umschreibt, wo andere sich auch reinbringen. Also das wäre jetzt für mich so ein Beispiel, wo man sicher Teile der Aufgabe alleine macht und andere Teile im Team.
Ich denke auch, also jedes Team muss sich erstmal auch überlegen, wie viel Teamwork brauchen wir überhaupt? Also und da vielleicht auch mal zu schauen, wo sind die Abhängigkeiten im Team? Also wenn ich überhaupt nicht angewiesen bin auf die Inputs von meinen Teammitgliedern, dann muss man da auch nicht unbedingt zwingend zusammenarbeiten. Aber wenn die Abhängigkeiten da sind, wenn ich etwas brauche, damit ich weiterarbeiten kann von meinen Teammitgliedern, dann muss man dieses Teamwork ja schon schaffen. Je höher die Abhängigkeiten voneinander im Team, umso eher muss man eben auch an diesem Teamwork arbeiten. Und im Extremfall, ich denke, ein medizinisches Notfallteam, wo man zusammen sehr intensiv an einem Patienten, einer Patientin arbeitet, da muss alles Hand in Hand gehen. Da sind die Abhängigkeiten sehr groß. Wobei in der Wissenschaft, denke ich, kommt es ein bisschen drauf an. Ich schreibe einen Draft und dann kriege ich vielleicht danach Input und dann schreibe ich wieder weiter und dann machen wir ein Brainstorm. Da gibt es immer diese Phasen von Kollaboration, aber auch wieder gute Phasen von individueller Arbeit, die auch wichtig ist.
Ja, du hast jetzt dieses Notfallteam angesprochen, das ist ja eines der Teamsorten, die dich interessieren, weil die eben unter extremen Bedingungen arbeiten. Du erforschst genau solche Teams. Was interessiert dich an diesen Teams? Was zeichnen die aus? Was machen die für die Forschung interessant?
Also mich hat schon, ich bin jetzt seit 10 Jahren in diesem Gebiet und schon immer hat mich eigentlich fasziniert, wie Teams unter Extrembedingungen, unter Stress zu oft eigentlich Top-Leistungen bringen. Und das sieht man immer wieder, dass einfach so diese Hochleistungsteam hat mich schon früh sehr fasziniert. Und da für mich, ich wollte einfach wissen, was macht es denn eigentlich aus, dass diese Teams unter Stress, unter widrigen Bedingungen es trotzdem schaffen, einfach Top-Leistungen zu bringen und was können wir davon lernen? Und klar, es gibt auch negative Beispiele, aber ich denke, so extreme, stressige Umgebungen sind ein wunderbares Setting, weil da sind die Prozesse akzentuierter, es dürfen weniger Fehler passieren. Also wenn ich in meinem Alltag vielleicht einen Fehler in einem Paper mache, das nicht ganz so schön klingt, ist das nicht allzu tragisch, aber wenn in der Medizin da ein Fehler passiert, kriegen wir direktes Feedback. Oder in der Aviatik, auch da, wenn da Fehler passieren, kommt direktes Feedback und da macht es einerseits auch einfacher zu untersuchen, weil wir so diesen Zusammenhang eher sehen zwischen Teamprozesse und Leistung und Outcomes, aber auch zu lernen, ja, was macht denn diese Top-Performing-Teams aus? Und ja, was unter Stress funktioniert, funktioniert normalerweise auch unter ein bisschen weniger Stress für traditionellere Teams. Und da können wir ganz viel lernen.
Wir wollen gerade nachher zu diesen Geheimnissen des Erfolgs kommen von solchen Teams. Aber zuerst vielleicht nochmal, kannst du noch ein bisschen sagen, was denn extreme Bedingungen bedeutet? Es gibt ja sozusagen innere und äußere Stressfaktoren. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen?
Genau, also Wenn wir von extremen Teams sprechen, unterscheiden wir eigentlich einerseits die Aufgabe. Also ist die Aufgabe extrem. Dazu würde ich jetzt zum Beispiel ein Notfallteam zählen oder ein militärisches Team, welche Aufgaben unter Stress, unter hohem Druck erledigen müssen. Auf der anderen Seite gibt es dann die Umgebung an sich, also die Antarktis-Teams zum Beispiel, welche für 9 Monate in der Antarktis sind, welche Tag für Tag nicht unbedingt sehr extreme Events haben, aber doch über die Zeit durch die Isolation, wenig Sonnenlicht etc. kumuliert sich da so diese im Englischen Extremeness. Also es wird über die Zeit immer schwieriger zusammenzuarbeiten. Und da hat man einerseits diese, wir nennen es Action Teams, also ein Notfallteam, intensiv arbeiten unter Stress oder dann auf der anderen Seite diese Teams in Isolation oder dann auch eben Raumfahrt oder Langzeitraumfahrt, wo wir noch nicht ganz da sind, aber wir müssen trotzdem lernen, was passiert denn eigentlich, wenn man ein Team für ein Jahr in eine Kapsel steckt und irgendwie zum Mars fliegt. Da weiß man noch relativ wenig, deshalb eben arbeiten wir mit Simulationen. Genau, und das sind so unterschiedliche Einflüsse, welche diese Extremheit ausmachen.
Und es wäre wichtig zu wissen, was dann passiert, wenn Sie ein Jahr lang in der Kapsel sind, weil das kann ja sehr entscheidend sein, ob Sie zum Beispiel auch lebend zurückkommen oder ob die Mission ein Erfolg wird, nicht?
Ja, also das ist einer der Hauptfaktoren natürlich. Ist spannend, die NASA und die ESA auch. Traditionell hatten die immer so die Ansicht, wir wählen einfach die besten Leute aus, die wirklich Ingenieur sind und vielleicht Experten in Medizin und allen Bereichen und alles können und so die Superhumans sind und die können dann auch, und da machen wir noch irgendwelche psychologischen Tests und dann wird das schon funktionieren. Glücklicherweise haben sie jetzt auch gemerkt, dass man an den Prozessen an sich im Team auch arbeiten muss, dass man sich überlegen muss, ja, gibt es vielleicht Möglichkeiten, dann Interventionen zu machen oder vielleicht auch mal das ganze Team zu trainieren, je nachdem, wie man die Leute zusammensetzt, gibt es ganz unterschiedliche Dynamiken. Und da zum Beispiel NASA hat Experimente gemacht, schon rein mit dem Geschlecht, also mal einfach ein reines Frauenteam, ein reines Männerteam für 3 Monate in eine Kapsel stecken, schauen, ob es da Unterschiede gibt. Mixed 4:2, 3:3, das unterscheidet sich, sind dann ganz kleine Dinge, die schon die Dynamiken sehr beeinflussen kann und die man auch beachten muss. Ja.
Um mal auf die größeren Dinge zu sprechen zu kommen, was macht diese Teams denn erfolgreich? Welche sind die wichtigen Punkte oder kann man so... Was kann man extrahieren aus diesen?
Also Teamwork ist natürlich sehr spezifisch. Also Teamwork als Prozess, was man tut, ist sehr spezifisch. Ob man jetzt ein Team im Krankenhaus oder ein Pilotenteam anschaut, das sind andere Dinge, die sprechen auch anders. Von dem her ist es sehr kontextspezifisch. Wenn wir aber auf ein Level höher gehen, und da zum Beispiel eben das Klima anschauen. Also was eigentlich diese Top-Teams auszeichnet, ist ein offenes Klima, ein konstruktives Klima. Es wird oft von psychologischer Sicherheit gesprochen. Jedes Teammitglied traut sich, Meinung zu sagen oder vielleicht auch mal zu sagen, hey, das würde ich jetzt anders machen. Das fördert einfach den Informationsaustausch. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor von diesen Top-Teams und dann hat auch die Fähigkeit zu reflektieren. Also wenn jetzt mal ein Konflikt passiert, dass die Teams dann zusammensitzen können, hey, stopp, wir haben jetzt hier gleich einen Konflikt. Woran liegt das? Was ist passiert? Wie können wir da zusammen eine Lösung finden? Und eigentlich durch dieses Reflektieren dann zusammen lernen und zusammen besser werden. Und ich denke, diese Fähigkeit zur Reflexion muss man trainieren. Also reflektieren ist nicht immer angenehm. Also bei Reflexion geht es darum, zurückzuschauen, wo kann ich mich noch verbessern, wo sind vielleicht auch unsere Schwächen, aber dann auch nach vorne zu schauen, wo können wir zusammen dann uns verbessern und in Zukunft besser zusammenarbeiten.
wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch was die NASA gelernt hat, ist eben nicht so, dass das Team mit den besten Fachleuten am Schluss das erfolgreichste Team ist, sondern es sind ja eher so softe Faktoren, sage ich jetzt mal dem, wie eben Kommunikation, Reflexion, die für den Teamerfolg schlussendlich entscheidend sind. Ist das so?
Absolut. Ich mag den Begriff Soft Skills nicht so, weil es eigentlich oft entscheidender ist, diese Skills, als die anderen Fähigkeiten. Natürlich die Fähigkeiten, um die Aufgabe zu lösen, muss da sein, das ist klar. Aber ab dann kommt es wirklich darauf an, wie wir zusammenarbeiten. Schaffen wir es als Team, unsere Fähigkeiten zusammenzubringen? Können wir zusammen lernen? Können wir auch mal einen Konflikt haben, was nicht immer negativ sein muss, weil so einen Konflikt lernt man, aber können wir konstruktiv damit umgehen und dann daraus lernen und zusammen wachsen?
Das bedeutet ja auch, dass man unterschiedliche Rollen vielleicht zusammenbringt. Das ist ja auch etwas, dass man geht so davon aus, verschiedene Kompetenzen sollen sich in einem Team irgendwie vereinen und dann ein gutes Resultat hervorbringen. Vielleicht auch du, Jennifer, kannst du was dazu sagen? Gibt es ein Rezept für eine optimale Teamzusammensetzung oder gibt es da Erkenntnisse dazu, wie sich ein Team optimal aufstellt, vielleicht jetzt auch eben in Bezug auf Kompetenzen oder auch vielleicht auf Soft?
Ja, also es gibt eine ganze Literatur dazu, die sich damit beschäftigt, wie muss man Teams zusammensetzen, welche Typen passen gut zusammen, welche Fähigkeitskonstellationen sind das. Ich glaube, da bist du eher der Experte als ich. Was ich immer draus mitnehme aus dieser Literatur ist, wir haben eine Vielfalt. Es gibt ganz, ganz viele Erkenntnisse, die sich darum drehen, eben wie kriegen wir die Vorteile aus der Vielfalt dann eben auch genutzt im Team. Das ist was mich besonders interessiert, eben zu sagen, wenn wir schon verschiedene Expertinnen im Team haben, wenn wir im Team verschiedene Hintergründe haben, das ist was ganz, ganz bereichernd sein kann. Und es macht es aber auch schwierig, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man vielleicht eine andere Sprache spricht oder weil man andere Werte verfolgt oder weil man vielleicht einfach auch durch die Unterschiedlichkeit erstmal finden muss, so einen gemeinsamen Grund. Und deswegen würde ich denken, was eben wichtig ist, ist diese Vielfalt zu wertschätzen und ganz bewusst daran zu arbeiten, zum Beispiel über eine sehr bewusste Reflexion, wie Jan das auch angesprochen hat, die dann wirklich hilft, auch so einen gemeinsamen Kern zu finden. Und dann kann das wunderbar funktionieren, wenn ich ein sehr diverses Team habe, dass eben die verschiedenen Vorzüge der Leute miteinander zusammenwirken. Und generell hängt es von der Aufgabe ab, wie divers das Team auch sein soll. Auch das weiß man tatsächlich. Also wenn ich eine sehr planbare, wiederkehrende, einheitliche Aufgabe habe, dann werde ich sehr wenig davon profitieren, dass ich einfach verschiedene Kompetenzen im Team habe, weil es muss halt diese Aufgabe gemacht werden und die ist eben ja so, wie sie ist und braucht verschiedene Kompetenzen. Das ist vielleicht eher störend, auch wenn ich Leute habe, die vielleicht nicht so gern diese planbare Aufgabe machen, sondern lieber was Kreatives, Innovatives machen wollen. Die sind dann vielleicht tatsächlich sogar eher störend. Während wenn ich mich in einem Umfeld bewege, wo sich viel verändert, wo es sehr komplex ist, wo man auch recht schnell reagieren muss auf Dinge, die passieren, da kann es durchaus ein Vorteil sein, weil eben die verschiedenen Hintergründe der Leute dabei helfen können, dann kreative neue Lösungen auch zu finden.
Also. Wie ist es denn jetzt bei diesen Notfallteams, Jan, die du auch untersuchst? Ich habe ja gesagt, mir aufgeschrieben, es gibt so drei goldene Regeln, die jedem Team erfolgreich machen. Du hast zwei davon eigentlich bisher genannt, nämlich die psychologische Sicherheit, die Reflexion. Die dritte Regel wäre, dass man ein gemeinsames Verständnis seiner Arbeit haben muss. Jetzt ein Notfallteam, wo zeigen sich diese drei sozusagen Qualitäten? Oder wo kommt das dann rein?
Wir können mit psychologischer Sicherheit anfangen. Also das klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich so ein Notfallteam vorstellt, sehr intensiv, Patient kommt rein, sofort müssen 5, 6 Leute unterschiedlicher Berufe zusammenarbeiten, sich koordinieren. Aber doch, gerade in der Medizin hat sich immer wieder gezeigt, dass eben, klar, unter Stress macht auch der erfahrenste Oberarzt Fehler. Und wenn da ein Team da ist oder eben diese psychologische Sicherheit da ist, wo vielleicht auch mal die Pflege sagt, müssen wir nicht erst noch das tun? Und der Oberarzt sagt dann, ja, stimmt, klar. Aber wenn kein Klima herrscht, wo das nicht akzeptiert ist, gerade zwischen Berufen und in der Medizin, wo zum Teil sehr starke Hierarchien bestehen, geht diese Info verloren. Und ich denke dann, gerade als Leader in so einem Setting, wenn man da keine psychologisch sichere Umgebung schafft, dann verpasst man die ganzen Skills, die auch meine Teammitglieder haben. Man will ja, dass die Infos geteilt werden, dass die ihr Wissen einbringen und dann zusammen man besser ist. Und die Reflexion, dann eben Reflexion kann viele verschiedene Formen haben. Einerseits im kann das eine Art Debriefing sein, also nach dem Fall, wie das in vielen Industrien gemacht wird. Leider in traditionellen Organisationen noch viel zu wenig, also dass man vielleicht nach Projektabschluss mal zusammensetzt und hey, lass uns jetzt nochmal zurückschauen, was hat gut geklappt, wo können wir uns noch verbessern und was machen wir in Zukunft anders. Weil nur so können wir dann eben diese Learnings herausarbeiten. Und weil eben dieses Teamwork sehr spezifisch ist, muss jedes Team, oder sage ich, ist Teamreflexion so eine Meta-Ebene, wo jedes Team herausfinden kann, was brauchen wir denn, welches Teamwork, wie, was ist gut für unsere Zusammenarbeit und was ist vielleicht nicht so gut. Und das Dritte, aber ein gemeinsames Verständnis, ich denke, das hat sich auch immer wieder in Studien gezeigt, dass so diese geteilten mentalen Modelle, wie es genannt wird, eine der besten Prädiktoren sind für gute Leistung. Das heißt, dass im Team eine gemeinsame Vorstellung davon besteht, wie wir zusammenarbeiten, aber auch, was wir tun. Und dazu gehört auch ein gemeinsames Ziel, Prozesse, also zum Beispiel, wie koordinieren wir uns? Koordinieren wir uns via E-Mail oder MS Teams oder Face-to-Face oder Telefon? Also das sind so, wenn jemand annimmt, dass wir immer face-to-face zusammensitzen, aber jemand anderes möchte eigentlich, dass wir das eher über Telefon oder E-Mail regeln, gibt es dann immer Diskrepanzen. Und das führt über die Zeit dann eher zu Konflikten. Und bei Zielen noch viel mehr, wenn unterschiedliche Ziele im Team bestehen, das ist dann eigentlich eine Voraussetzung für Konflikte, weil dann nicht alle in die gleiche Richtung gehen. Und dieses gemeinsame Verständnis von was wir tun und auch wie wir es tun, muss man explizit halt besprechen, darüber reflektieren, abmachen, in was auch immer für eine Form. Und ich denke, in der heutigen Zeit noch viel mehr, jetzt mit den ganzen virtuellen Arbeiten, wo man sich nicht mehr als oft sehr viel hat sich eben einfach so ergeben, weil man sich gesehen hat im Büro und jetzt sind alle halt in unterschiedlichen Orten, dann muss man diese Dinge noch expliziter ansprechen.
Das klingt jetzt alles sehr partizipativ und demokratisch. Üblicherweise werden ja gerade so Blaulichtorganisationen oder Chirurgie-Notfallstationen doch auch mit sehr hierarchisch strukturierten Organisationsformen in Verbindung gebracht. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, was ist denn die Aufgabe des Chefs oder was ist die Rolle des Chefs in einem solchen Team und in einem solchen partizipativen Prozess?
Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen, sagen wir mal, partizipative Führung und Verantwortung. Also die Verantwortung hat gerade in einem medizinischen Teams der zuständige Oberarzt. Aber wie der Entscheidungsprozess ist, kann diese Person natürlich beeinflussen. Also frage ich vielleicht meine Teammitglieder, ob da noch irgendwelche Ideen da sind oder ob ich etwas vergessen habe. Also eben diese psychologische Sicherheit, was das, die Erfahrung von jedem Einzelnen eben anzapft und der Oberärztin zum Beispiel dann eben neue Informationen gibt und hilft, die beste Entscheidung zu treffen. Um das geht es eigentlich. Und auch in anderen Umgebungen, ich denke, klar, wenn Hierarchien da sind, es gibt eben so die formellen Hierarchien und die Hierarchien, die man spürt. Und das muss nicht unbedingt übereinstimmen. Also klar, jemand kann eine Chefin sein, aber das heißt nicht, dass diese Person immer über allem steht und von oben herab. Im Gegenteil, das ist eher hinderlich. Also eben dieser partizipative Führungsstil, was heißt, dass man die Teammitglieder einlädt, sich zu beteiligen, und dann basierend auf dem eine Entscheidung trifft.
Hat man Zeit dafür in solchen Extremsituationen?
Ja, also wir haben Studien gemacht, wo wir zeigen konnten, klar, es ist kontraintuitiv, vielleicht wenn die Patientin hier liegt, zu sagen, hey, stopp, lass uns kurz, habe ich was vergessen und so weiter. Aber wir haben jetzt in mehreren Studien zeigen können, dass diese ganz kurzen Timeouts unterm Strich eigentlich die Zusammenarbeit effektiver macht und Fehler vermeidet. Weil wenn alle in die falsche Richtung rennen unter Stress, bringt es dann auch nichts eigentlich.
Wir haben jetzt über psychologische Sicherheit gesprochen und da möchte ich auch nochmal bei dir anknüpfen, Jennifer. Du untersuchst ja auch, wie wir uns wohlfühlen bei der Arbeit, wie wir uns gut fühlen können. Wie tust du das und was braucht es dazu, dass wir uns gut fühlen und wohlfühlen?
Also vielleicht darf ich das ein ganz klein bisschen noch konkretisieren, was bei uns am Center for Leadership in the Future of Work ein wesentliches Thema ist, ist eben die Frage, wie fühlen sich Leute bei der Arbeit? Und natürlich wollen sich die meisten Leute gut fühlen bei der Arbeit. Was uns ganz besonders interessiert dabei ist aber eben nicht nur so, sind wir glücklich oder zufrieden bei der Arbeit, sondern so sehr nuancierte Emotionen. Also es ist sehr, sehr individuell, wie Menschen sich bei der Arbeit auch fühlen wollen. Wir erfassen das so, dass wir eben fragen, wir haben so eine Liste von 20 Emotionen, die wir eben zur Verfügung stellen, sagen, bitte sucht doch die drei aus, die für euch am wichtigsten sind, damit auch so ein, ja, damit wir einfach ein bisschen feingliedriger wissen, wie wollen Menschen sich bei der Arbeit fühlen. Es gibt Emotionen, die sehr häufig gewünscht sind. Das ist kulturabhängig, welche gewünscht sind. Und das Wichtige ist aber, je häufiger wir schaffen, dass Menschen sich bei der Arbeit so fühlen, wie sie sich fühlen wollen, umso gesünder und produktiver sind sie am Ende des Tages auch.
Also es lohnt sich, darin zu investieren, heißt das, auch, genau. Auch von Produktivitätsaspekten her.
Genau, also am Ende ist so eine diese Frage nach, wie willst du dich bei der Arbeit fühlen, eine ungenutzte Ressource oftmals bisher. Also wie oft wird man das gefragt? Also wer fragt das schon in der Organisation? In der Regel sollen wir eigentlich keine Emotionen haben oder bitte nur die gewünschten. Aber wie will ich mich eigentlich bei der Arbeit fühlen, kann ja jeder und jeder mal in sich gehen und überlegen, habe ich mich das überhaupt selber schon mal gefragt sozusagen? Was ist denn das? Und das ist aber eine Information, die uns helfen kann, Arbeit zu gestalten in der Art und Weise, wie sie dann eben menschlich ist und auch dazu führt, dass man eben dort gesund bleibt und produktiv sein kann, ja.
Aber kann man denn überhaupt diesen Anspruch stellen an die Arbeit, dass wir uns wohlfühlen sollen? Und letzte Woche war ich gerade an einer Veranstaltung, da sagte jemand sehr dezidiert, wir sind kein Wohlfühlverein im Kontext der Arbeit. Ist das ein Anspruch, den ich stellen kann an die Arbeit? Da kriege ich ja einen Lohn für meine Arbeit und ja.
Dann soll man sich auch noch wohlfühlen.
Genau, man kriegt doch schon Schmerzensgeld, genau.
Ja, genau, so hat man dem früher gesagt, Schmerzensgeld.
Ja. Oder? Ja.
Gibt genau. Es nicht mehr in Zukunft.
Und da steckt ja eigentlich die Antwort dann schon drin, oder? Weil wenn ich Schmerzensgeld bekommen muss für etwas, was ich den lieben langen Tag tue, dann ist das wahrscheinlich nicht besonders förderlich. Auch auf Dauer nicht, weil dann werde ich dieses Unternehmen vielleicht irgendwann verlassen. Wir alle wissen, dass Geld nur bis zu einem gewissen Grad motivieren kann, dass es dann auch immer mehr werden muss, weil man sonst auch irgendwann nicht mehr vom Geld allein motiviert ist. Also wir behaupten und können auch zeigen mit dem Befund, es lohnt sich tatsächlich, da hinzuschauen, weil eben Mitarbeiter sich gewertschätzt fühlen, wenn man darauf eingeht, wie will ich mich bei der Arbeit fühlen. Sie sind eher bereit zu kommen, sich einzubringen, wirklich ihre Leistung dann auch zu erbringen und das eben auch langfristig und nachhaltig tatsächlich. Also ich würde sagen, ja, es lohnt sich, diese Frage zu stellen, auch wenn sie zu Beginn vielleicht mal ungewohnt erscheint. Also machen auch ganz spannende Erfahrungen, dass Leute sagen, das ist doch zu persönlich, mich zu fragen, wie ich mich fühlen will. Wir fragen es dann gerne im Teamkontext auch, um eben zu schauen, wie will das Team sich insgesamt fühlen. Und allein diese Frage zu stellen, bringt die Teams näher zusammen auch. Also auch das ist ein positiver Aspekt, dass allein, dass wir uns auch miteinander als Menschen beschäftigen, kommen wir uns näher und verstehen uns besser und arbeiten dann auch besser zusammen. Also es hat eigentlich nur Vorteile.
Du hast vorhin die Adjektive erwähnt, die ihr benutzt, um eben diese Bedürfnisse abzuholen. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen dafür? Mhm. Und dann würde mich interessieren, wie möchtest du dich fühlen bei der Arbeit?
Ja, also wir haben so eine Liste wirklich mit 20 gängigen Beschreibungen von Gefühlen. Was überwältigend oft gewünscht wird, ist, dass man sich wertgeschätzt fühlt bei der Arbeit. Das ist so, das kommt eigentlich in all den Befragungen, die wir gemacht haben, dazu am häufigsten vor. Sowas auch wie inspiriert und respektiert, fokussiert. Das sind so ganz typische Dinge, die häufig gewählt werden, aber es gibt auch ganz andere. Inkludiert zum Beispiel, ja, also dass ich dazugehöre sozusagen. Ich möchte mich definitiv auch wertgeschätzt fühlen bei der Arbeit. Mir ist es aber auch wichtig, mich wirksam zu fühlen. Also, und auch, ja, genau, das ist so eine der Emotionen, die mir wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich was tue, ich fühle mich bei dem, was ich tue, wirksam.
Ja. Jetzt zeigt ja eure Forschung eben auch, dass im Team ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse dann vorherrschen. Jemand will zufrieden sein, jemand will sich wertgeschätzt fühlen, jemand will sich herausgefordert fühlen. Was macht man damit, wenn man das weiß? Das ist ja schwierig, dann überhaupt das in einen Hut zu bringen.
Ja.
Was gibt es da für Strategien oder wie arbeitet ihr da?
Genau, also das ist ja die Frage nach der Diversität auch im Team. Ne? Also wenn ich wirklich unterschiedliche Typen da sitzen habe, die sich unterschiedlich fühlen wollen, ist es erstens gut, darüber zu reden, weil dann weiß ich es, dann wissen wir es voneinander auch und wir können uns Strategien überlegen im Team, wie wollen wir damit umgehen. Also damit du dich so fühlst, wie du dich fühlen willst und ich mich aber auch so fühlen kann, wie ich das will. Eben um das Beispiel, von dem wir es vorhin, glaube ich, auch schon hatten, zu nennen irgendwie, Wenn du jemand bist, der total gerne fokussiert arbeitet und ich aber jemand bin, der das eigentlich braucht, ständig mit jemand Austausch zu haben, dann müssen wir drüber reden, wie können wir das machen? Weil wenn ich ständig an deinem Schreibtisch stehe und sage, hey, magst du nicht mal einen Kaffee mit mir trinken, dann bist du genervt und ich fühle mich dann aber auch nicht irgendwie von dir gesehen, tatsächlich mit meinem Bedürfnis. Das heißt, es ist wichtig, das voneinander zu wissen und dann eben zu vereinbaren. Vielleicht magst du dann einfach um 10 mit mir einen Kaffee trinken, das reicht dann auch und ich lasse dich dazwischen fokussiert arbeiten. Und solche Dinge im Team zu besprechen, miteinander zu regeln, eben zu schauen, wie kann jeder und jede das bekommen, was sie möchten. Das bringt eben das Team auch näher zusammen. Es hilft, die Strukturen aufzubauen, die allen das geben, was sie brauchen, sozusagen. Und darüber funktioniert es dann in der Regel eigentlich ganz gut.
Wenn du das hörst, ja, wie ist es denn bei Teams oder Extrembedingungen? Kann man solche Forschung jetzt, wie sie von Jennifer und von Jochen Menges ja gemacht wird, kann man das auch brauchen für die Arbeit, die du machst?
Also ich denke, gerade Wertschätzung ist ein Riesenthema. Gerade wenn wir jetzt aktuelle Situation im Gesundheitsbereich mit dem Pflegemangel und auch Ärztemangel mittlerweile. Ich denke, Wertschätzung ist ein ganz großes Thema, weil sich die Leute einfach Tag ein, Tag aus abarbeiten bis hin zum Burnout und nicht gehört fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen, vielleicht eher auf organisationaler Ebene oder vom oben her. Ich denke, das ist ein Riesenthema und da sagt auch niemand Danke oft, oder? Und ich denke, wenn man dann diese Wertschätzung arbeitet, das ist ein Grundbedürfnis. Und ich denke, da jetzt auf Teamebene als Vorgesetzte, dem muss man sich bewusst sein und immer auch Möglichkeiten schaffen oder einfach mal sagen, hey, gute Arbeit, einfach mal auch Komplimente geben. Ich denke, gerade in der Schweiz tun wir uns oft ein bisschen schwer, auch mal die positiven Dinge herauszuheben und einfach mal zu sagen, danke, du machst wirklich tolle Arbeit. Das ist klar, das ist ein Faktor. Es gibt natürlich viele andere Dinge, die auch stimmen müssen. Aber ich denke, dieses Wertschätzungsthema, was dann auch in die psychologische Sicherheit reingeht. Weil wenn mein Vorgesetzter mich fragt, was ich denn zu einem Thema denke, ist das eine Art Wertschätzung? Sie oder er ist an meiner Meinung interessiert. Ich darf mich äußern. Wow. Also das sehe ich auch als eine Art Wertschätzung.
Jetzt, Jennifer, du hast ja, ihr nennt das ja Emotional Fit. Also das passt oder emotional passt das, wenn ich mich bei der Arbeit wohlfühle, dann passt die Arbeit zu mir, das Arbeitsumfeld passt zu mir. Was mache ich denn jetzt, wenn das Arbeitsumfeld nicht passt, wenn es eben kein Fit gibt? Muss ich dann die Stelle wechseln? Muss ich mit dem Chef reden? Muss ich versuchen, das Team zu verändern?
Genau, also der Emotional Fit, der ist umso höher, je öfter ich mich so fühlen kann, wie ich das eben möchte bei der Arbeit. Und wenn das nicht der Fall ist, eben, dann gibt es hoffentlich eine Teamkultur, wo man miteinander reden kann und auch schauen kann, wie können wir die Arbeit so gestalten, dass das möglich wird. Also brauchen wir vielleicht andere, andere Arten miteinander zu kommunizieren? Brauchen wir vielleicht besondere Zeiten? Brauchen wir vielleicht eine Art, unsere Prozesse anzupassen, damit es eben den Bedürfnissen mehr entgegenkommt? Das ist eine Möglichkeit. Also man kann arbeitsgestalterisch wirklich viel tun. Ich kann ein kleines Beispiel nennen vielleicht, wie kann das aussehen? Also zum Beispiel bei den Promovierenden ist es, die sitzen oft, also müssen Sie sich so vorstellen, die sitzen oft in größeren Büros, also zu viert oder sogar noch mehr Leute. Und dann ist natürlich immer was los und die müssen aber sehr konzentriert schreiben. Und in der Studie, über die wir nachher vielleicht nochmal reden, haben wir dann eben Leute ausprobieren lassen, ja, wie kann man damit umgehen? Und diese Promovierenden haben zum Beispiel dann Zeiten definiert, wo sie gesagt haben, wir drehen jetzt eine Sanduhr um. Und jetzt arbeiten wir eine Stunde einfach konzentriert und keiner muckst sich irgendwie. Und das hat für die gut funktioniert. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie man eine Regel finden kann, eben mit dem Bedürfnis umzugehen. Wichtig ist einfach, miteinander zu reden, sich zu hören. Du fragst jetzt nach dem Vorgesetzten. Der Vorgesetzten, das ist oft schon auch eine Leitungsaufgabe, solchen Dialoge anzustoßen. Das Schöne ist, wenn man sie angestoßen hat, laufen sie oft dann auch von selber und das Team mag dann auch gern was ausprobieren und übernimmt dann auch die Verantwortung ein Stück weit und das sind wir dann auch wieder bei der partizipativen Führung. So kann das auch funktionieren, ich stoße was an und wenn das Team eben auf Zack ist, dann übernehmen die das auch und organisieren sich entsprechend. Und wenn das aber nicht möglich ist, wenn ich in einer Kultur bin, die so, wie du sie beschrieben hast, ist, die sagt, ja, eigentlich kriegst du doch schon Geld, warum musst du dich jetzt auch noch gut fühlen? Dann ist es eine Überlegung wert, woanders hinzugehen, ja, wo das Thema mehr Wertschätzung erfährt auch. Und wir glauben ganz stark daran, dass die erfolgreichen Organisationen der Zukunft sich diesem Thema Emotionen auch widmen. Und dass eine Organisation, die das nicht tut, die da nicht Wert drauf legt, die guten Leute nicht halten kann.
Also das müsste der Chef ja zuerst mal begreifen, dass es überhaupt wichtig ist. Ich meine, die Spitäler sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass das oft offenbar diese Kultur nicht gibt, da noch zu wenig, dass die Leute das noch zu wenig wissen und verstehen.
Ja, also wir arbeiten stark daran, das zu ändern. zum Glück kommen immer mehr Studien raus, die eben zeigen, dass so Geschichten eben einen großen Einfluss auch auf Leistung, auf direkte Patienten-Outcomes haben. Wir haben selbst eine Meta-Analyse publiziert vor ein paar Jahren, die gezeigt hat, dass einfach Teams, die sage jetzt mal, gutes Teamwork zeigen, 20-30% bessere Leistung, bessere Patienten-Outcomes haben als Teams, welche nicht, die Zusammenarbeit nicht gut ist. Und das mag jetzt sein, ist gar nicht so viel, aber man muss sich vorstellen, das ist on top von den ganzen medizinischen Wissen, das diese Teams haben. Also das kommt dann noch dazu. Plus, wenn dann wirklich stärkere Konflikte da sind, also ein Team von Experten ist nicht zwingend ein Expertenteam. Also da kann es wirklich durch größere Fehler, Misskommunikation einfach den besten Ärztinnen und Ärzten passieren, dass einfach riesige Fehler passieren, wenn man da keinen Wert drauf legt.
Jennifer, du hast vorhin die interkulturellen Differenzen auch noch angesprochen, dass es da Unterschiede gibt, beispielsweise wie man sich in den USA fühlen will, wie man sich vielleicht in Japan fühlen will. Ich habe da zwei, drei Dinge herausgeschrieben. USA, beispielsweise ist das Adjektiv stolz häufig vertreten, in Japan das Adjektiv herausgefordert, in der Schweiz und in Deutschland ist es oft zufrieden. ja, symptomatisch. wie erklärst du dir das, diese Unterschiede? Oder?
Für die Frage hätte ich jetzt super gern meine Kollegin, die Florence, dabei, die diese Studien gemacht hat im Rahmen von ihrer Dissertation. Die hätte bestimmt eine bessere Antwort als ich. Aber man kann es natürlich schon auch auf die Werte zurückführen, die in den einzelnen Ländern eben beherrschend sind im Arbeitskontext. Also was ist das, was in dem Land wirklich Wert erfährt, das, was man als wichtig sieht. Und das unterscheidet sich eben je nach Nation. Warum wir jetzt gerade irgendwie zufrieden haben, das mag ich nicht so beantworten. Das kann sich vielleicht jeder selber beantworten. Aber eben, es ist sehr unterschiedlich, welche Werthaltungen mit der Kultur eben einhergehen.
Und was bedeutet es für Unternehmen, die vielleicht global tätig sind, die vielleicht auch interkulturelle Teams beschäftigen?
Für diese Unternehmen ist es sicher noch wichtiger, diesen Dialog auch zu führen. Welche Emotionen wollen denn die Leute fühlen? Sie auch zu ermutigen, wirklich zu überlegen, welche Emotionen wollen sie fühlen und nicht welche sind vielleicht sozial erwünscht. Akzeptiert mhm. oder erwünscht, genau. Also auch das kann ja einen Unterschied machen. Mhm. Was denke ich denn, wie ich mich bei der Arbeit fühlen sollte, kann ja nochmal was anderes sein, als wie ich mich wirklich fühlen will. Und diesen Dialog anzustoßen und wirklich auch da, wenn ich interkulturell zusammenarbeite, habe ich ja ein diverses Team, da unbedingt auch Wert drauf legen und sagen, lass uns dazu in den Austausch gehen und das auch gegenseitig respektieren und schauen, wie können wir uns dabei helfen, diese Emotionen dann auch zu erleben.
Vielleicht um da, ich denke, das deckt sich auch gut, wenn wir jetzt wirklich Motivationspsychologie grundlegend schauen, in der Arbeitsorganisationspsychologie spricht man so von drei Grundbedürfnissen, also einerseits Autonomie, Kompetenz oder Leistung und dann Anschluss, also ich will irgendwie mit meinen Teammitgliedern irgendwie Anschluss haben und vielleicht, ja, da würde mich interessieren, wie das mit den Emotionen zusammenhängt. Ich könnte mir vorstellen, dass eben das Leistungsmotiv mit Kompetenz, das Gefühl von, ich will viel leisten oder wenn eher Autonomie, ich will allein entscheiden können. Ich denke, ja, wie da der Zusammenhang ist.
Mhm. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. So eine Frage, die wir uns im Moment auch so ein bisschen stellen, die Emotionen, die man angibt, wenn wir danach fragen, die man gerne fühlen will, ist das eher defizitorientiert, also gebe ich das an, was ich eben nicht so häufig fühle, oder ist es eher was Positives, etwas hinzu sozusagen? Und wahrscheinlich ist es beides. Also wäre jetzt im Moment meine Antwort dazu, dass je mehr ein Bedürfnis, von dem du sprichst, auch erfüllt ist, umso häufiger spüre ich es auch, umso selbstverständlicher erscheint es mir vielleicht, dann gebe ich es gar nicht so an unbedingt vielleicht.
Also das heißt, wenn ich mich langweile, möchte ich mich herausgefordert fühlen.
Zum Beispiel. Genau, ja. Oder was ich sehr spannend finde aus unserer Studie ist, bei allen Zielgruppen, die wir befragt haben an der Uni Zürich, war wertgeschätzt ganz oben, ja. Außer bei den ProfessorInnen.
Ja, und wie erklärt euch das?
Bei denen ist es der Fokus. Da ist Wertschätzung, glaube ich, nur auf Rang 3. Und das ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich begründet, aber meine persönliche Interpretation war, ProfessorInnen erfahren so viel Wertschätzung, dass ihnen der Fokus vielleicht wichtig ist. Aber Jan, als Professor kannst du dazu vielleicht mehr sagen.
Ja, also um Fokus würde ich jetzt mal sagen, im Sinn von, dass man plötzlich dann in viele Gremien hier und da und Führungsfunktion und dass diese fokussierte Zeit, die ich brauche, um zu schreiben, dass das eher fehlt und dass ich das vielleicht mehr möchte.
War dann auch so eine Defizit.
Genau, Geschichte, genau, ja. Das würde sich decken, ja. Mit der Wertschätzung. Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt auch Fokus eher vor Wertschätzung für mich persönlich. Mhm. Da muss ich drüber reflektieren.
Gut, aber das ist ein Unterschied. Die Wertschätzung, die müsstest du dann oder könntest du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben, oder?
Das auf jeden Fall, wäre ja. Das wäre meine Aufgabe, ja.
Jetzt sind wir wunderbar bei dieser Studie gelandet, Jennifer, die du ja geleitet hast. Und zwar ging es darum, dass die UZ hat ein Pilotprojekt durchgeführt, um wie man das mobile Arbeiten an der Uni einführen könnte. Also man kann zu Hause arbeiten und gleichzeitig hier. Kannst du ein bisschen erklären, worum es ging und was ihr da untersucht habt?
Genau, also letztes Jahr im Mai hat die Uni Zürich die Regel eingeführt, so nach der Pandemie, alles ist so ein bisschen normaler geworden. Man musste sich mit dem Thema beschäftigen, wie viel wollen wir denn noch, dass die Leute unterwegs oder zu Hause arbeiten, wie viel wollen wir sie on Campus haben, weil der Uni Zürich das einfach sehr wichtig ist, eine gute Campuskultur auch zu haben. Und da hat die Universitätsleitung letztes Jahr dann eben beschlossen und gesagt, wir probieren jetzt mal ein wissenschaftlich fundiertes Modell auch. Wir sagen 60% vor Ort und bis zu 40% eben mobiles Arbeiten. Das kann heißen zu Hause oder unterwegs. Das deckt sich ganz gut mit Forschungsbefunden auch, die zeigen, dass es eben wichtig ist, auch gemeinsam Zeit vor Ort zu verbringen, dass es aber auch super vorteilhaft ist, wenn man Leuten die Flexibilität gibt, ihr Leben auch so zu gestalten, dass sie auch mal von zu Hause oder von woanders arbeiten können. Man hat aber gesagt, und das finde ich auch ganz wunderbar an der Hochschule, wir übernehmen das nicht einfach unkritisch und führen das ein, sondern wir begleiten das mit einem Pilotprojekt und auch einer Befragung, um zu schauen, passt das auch bei uns. Und das haben wir gemacht. Wir haben letztes Jahr die Mitarbeitenden der Universität Zürich befragt. Wie habt ihr vor der Pandemie gearbeitet, während der Pandemie? Und wie stellt ihr es euch jetzt auch für die Zukunft vor, auch jetzt in diesem Modell? Was wäre aber auch euer Ideal sozusagen? Das haben wir gefragt. Wir haben natürlich gefragt, wie wollt ihr euch bei der Arbeit fühlen? Ist ja klar, genau, wertgeschätzt, inspiriert und fokussiert sind so die Top 3 gewesen über alle Zielgruppen hinweg. und haben dann mit einer Gruppe von 11 Professoren und ProfessorInnen und ihren Teams so ein Pilotprojekt gemacht über das ganze Herbstsemester hinweg, wo die einfach ausprobiert haben, was funktioniert besonders gut, welche Best Practices können wir entwickeln, um genau das dann auch ins Funktionieren zu bringen. Genau, das war super spannend.
Und was waren die wichtigsten Ergebnisse oder die wichtigsten Erkenntnisse jetzt für die Allgemeinheit an der Uni?
Also wir haben so ein Best-Practice-Modell entwickelt. Das hat so 3 Empfehlungen, die man geben kann, um sich diesem Thema des mobilen Arbeitens auch zu nähern. Das erste ist mobiles Arbeiten und vieles von dem, was wir jetzt heute Abend auch diskutiert haben, das ist ja was, was mit ganz vielen, ich sage jetzt mal, Zielkonflikten einhergeht. Ja, also es geht darum, was tut mir selber gut, was tut meinem Team gut sozusagen. Es geht mit der Frage einher, wie viel Struktur brauchen wir, wie viel Flexibilität brauchen wir sozusagen. Also es sind viele diese, wir nennen das Paradoxe, also Dinge, die scheinbar widersprüchlich sind, ja, also zum Beispiel eben Strukturen, Flexibilität, diese Idee zu haben, man braucht mehr von beidem, das ist so eine zentrale Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Das ist erstmal auf den ersten Blick, klingt das komisch. Und wenn man länger drüber nachdenkt, sieht man aber, dass es wirklich auch miteinander zusammenhängt. Also dass es wichtig ist, je mehr Flexibilität ich erlaube, umso wichtiger ist es, dass klar ist, was sind die Fixpunkte, was sind die Punkte, die uns zusammenbringen, die uns die Struktur geben, damit überhaupt dieses nach außen gehen, dieses meine eigenen Bedürfnisse erfüllen auch möglich wird sozusagen. Von dem her ist die erste Empfehlung, so ein paradoxes Mindset anzunehmen, zu akzeptieren, das ist so. Es gibt diese scheinbaren Widersprüche, es gibt diese Dinge, die wir einfach ausbalancieren müssen. Ja, es geht um den Einzelnen und es geht um das Team, es geht um das Vorort und es geht um das Heim und wir brauchen eine gute Balance. Ja, zu viel vom einen ist nicht gut, zu viel vom anderen ist nicht gut. Zusammen, wenn ich ein sowohl als auch schaffe, dann bringt das eigentlich die besten Ergebnisse. Und das muss ich eine Haltung zu haben. Das ist gemeint mit dem paradoxen Mindset. Das muss ich akzeptieren, das muss ich wertschätzen. Da muss ich sagen, ja, das ist so, das ist aber auch spannend und da ist auch eine Energie drin. Und wie kann ich diese Energie nutzen? Eben zum Beispiel, indem ich im Team mich wirklich bewusst damit auseinandersetze und spannende Erfahrungen mache. Das ist so die erste Empfehlung, dieses paradoxe Mindset anzunehmen. Dann etwas, was wir auch ganz viel jetzt heute Abend schon besprochen haben, partizipativ zu führen. Auch das ist, wenn man so will, paradox, weil es heißt ja auf der einen Seite führen, ja, also eine Richtung vorgeben, Themen anstoßen, Entscheidungen treffen und es gemeinsam tun sozusagen. Also auch das ist in sich irgendwo paradox. Und das ist aber das, was laut dem, was wir gesehen haben, wie in unserer Pilotuntersuchung zusammengearbeitet wurden, das, was auch gut funktioniert. Die Führungskraft stößt auch einen Dialog an, zum Beispiel zu dem Thema, wie wollen wir uns organisieren? Und das Team greift das auf, wirkt mit und am Ende entsteht eine Lösung, die eben für das ganze Team passt und von allen getragen wird.
Das ist der Idealfall, aber mir sind Teamprozesse bekannt, in denen dann eben viel diskutiert wurde, nie entschieden wurde. Ich sage mal, Verantwortlichkeiten auch ein bisschen ans Team delegiert wurden und dann irgendwie auch ja ein bisschen Unsicherheit herrschte. Ja. Was ist denn konkret die Aufgabe der Führungsperson? Ist das ein Coach oder ist es ein Mentor? Oder welche Rolle nimmt die Führungsperson denn in diesem Teamprozess konkret ein?
Also die Führungskraft stößt sicherlich den Dialog an, macht das Thema wichtig, sagt, da müssen wir uns jetzt drum kümmern sozusagen. Und das ist auch nicht, das ist ja nichts, was dann zur Diskussion gestellt wird, sondern das ist ja irgendwas, da übernimmt die Person tatsächlich Führung, sagt, wir kümmern uns jetzt darum. Aber wie es gestaltet wird, das muss das Team mitentscheiden können. Da muss das Team auch sagen können, was tut uns auch gut, wie können wir uns das vorstellen, weil das Team muss es am Ende des Tages umsetzen. Und es ist eine Illusion, dass ich als Führungskraft, ich habe heutzutage auch gar nicht mehr all das Wissen irgendwie, das ich brauche, um eine Entscheidung zu treffen, die für alle passt. Also ich muss eigentlich zwingend meine Leute mit einbeziehen, weil sonst geht auch viel Wissen bei der Entscheidungsfindung verloren sozusagen. Insofern ist es eine absolute Entlastung für die Führungskraft, auch wenn sie die Entscheidung eben nicht allein treffen muss auch, sondern sich auf das Team auch verlassen kann. Und es ist ihre Aufgabe, den Rahmen zu schaffen, in dem die Entscheidungsfindung möglich wird. Also eine Führungskraft, die dann eher so laissez-faire sagt, ja, jetzt diskutiert ihr mal und es kommt nie zu einem Ende, die hat nicht geführt. Sondern Führung heißt eben auch, den Rahmen zu schaffen und auch darauf hinzuwirken, dass die Entscheidungen dann gefällt werden. Aber das heißt nicht, dass ich selber die Entscheidung fällen muss.
Möchten denn alle Mitarbeitenden überhaupt einbezogen werden? Gibt es nicht auch Personen, die vielleicht sagen, ich möchte klare Rahmenbedingungen, möchte meine Arbeit fokussiert machen, ich möchte mich nicht mit Teamprozessen auseinandersetzen. Ich möchte eigentlich einfach, dass das mir vorgegeben wird. Wie geht man damit um?
Also ich denke, hier hilft es vielleicht so ein bisschen ein dynamischeres Verständnis von Führung zu haben. Also einerseits mit den Führungsstilen, man spricht von, diese Person hat diesen Führungsstil oder diesen Führungsstil. Und das entspricht natürlich nicht der Realität. Führung ist sehr situativ. Ein großes Team, in einem Team erlebt nicht jedes Teammitglied, obwohl sie alle dieselbe Chefin haben, erleben sie nicht alle dieselbe Führung. Und das macht eigentlich auch eine gute Führungskraft aus. Und dieses situative Führen, also ich merke, wer braucht was. Jemand braucht vielleicht ein bisschen engere Betreuung, jemand anderer braucht mehr Autonomie. Und ich denke, das ist wirklich eine der Grundqualitäten einer guten Führungskraft, das herauszufinden, wer braucht was. Und so diese individuelle Führung dann auch zu geben. Und auf der anderen Seite muss Führung nicht immer auf eine Person definiert sein. Also wir wissen aus der agilen Welt, Softwareentwicklung, diese autonomen oder selbstführenden Teams, wo es eigentlich keine fixe Person gibt, je nach Thema übernimmt eine andere Person die Führung. Also wenn es um das Produkt geht, gibt es einen Product Owner, der ist Experte, was will der Kunde, da wird da die Führung übernommen. Wenn es um das Teamwork geht, gibt es diesen sogenannten Scrum Master, dann moderiert diese Person die Diskussion. Mhm. Und wenn es um die Entwicklung geht, dann ist der Entwickler und die Entwicklerin da und übernimmt die Führung. Also einerseits situative Führung, eine Person kann unterschiedlich führen, aber Führung muss auch nicht immer in nur einer Person da sein. Und das auch, man spricht dann immer von guter Führung und gibt der Chef in dem Chef so viel Wert, aber eigentlich jedes Teammitglied kann und soll auch zu gutem Teamwork und zum Teil auch zur Führung beitragen.
Jetzt war es eben so, dass hier ja die Teams sehr stark einbezogen wurden bei eurer Studie, auch bei dieser Einführung. Das Ziel war ja eigentlich, dass die Leute dann, dass man ein Modell hat, mit dem die Leute auch irgendwie einverstanden sein können, wenn man es gemeinsam entwickelt. Weshalb ist das so wichtig?
Dass die Leute einverstanden sind.
Was sind die Benefits?
Am Ende des Tages ja umsetzen sozusagen. Und wenn ich eben nicht diesen Konsens habe, wenn sie nicht selber mitgestalten konnten, dann kann es eben passieren, dass ich zwar eine wunderbare Regelung finde, aber keiner hält sich dran sozusagen. Und das ist dann wiederum gerade in dem hybriden Kontext, ja, wo ich Leute zu Hause habe und welche vor Ort habe, ich kann das als Führungskraft ja teilweise nicht mehr kontrollieren, wie das früher möglich war. Also ich kann ja nicht mehr zu den Leuten hingehen, wenn sie zu Hause sind sozusagen. Also ich muss ein Stück weit vertrauen können, dass das, was gemeinsam beschlossen wurde, dann auch umgesetzt wird und darf das dann auch, wenn es dann eben gemeinsam gemacht wurde. Und ich denke, das ist einer der großen Vorteile, dass es eben stärker vom Team auch getragen wird, wenn sie mitgewirkt haben. Wenn es ihre Lösung ist sozusagen, also wenn sie die Lösung auch quasi ownen, also wenn das ihr Ding ist sozusagen, was sie gemeinsam errungen haben.
Und weiß man denn dazu etwas, also dass die Leute müssen sich sozusagen einkaufen, I have to buy into it, wenn man so will, weiß man eben auch etwas darüber, ob das dann wirklich auch so ist, also eben, dass die Leute dann auch motivierter sind, besser arbeiten, wenn sie eben dabei waren. Erforscht ihr das, weiß man das schon?
Also es gibt, das ist ein relativ gesichertes Wissen, also dass gerade partizipative Führungsansätze oder Partizipation insgesamt zu einem höheren Commitment, also zu einer höheren Bindung auch führen und auch zu einer höheren Bereitschaft, sich einzubringen und zu leisten. Also das ist relativ gesichertes Wissen, ja.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Teams erfolgreich sind. Gibt es Faktoren, die Teams zum Scheitern bringen? Was sind gefährliche, was sind Hürden oder woran können Teams scheitern?
Also ich denke, oder wir müssen vielleicht anders anfangen, immer wieder, wenn Leute hören, ja, ich mache Forschung in diesem Gebiet und dann kommen die Stories, in unserem Team ist das so und so und was gar nicht gut bei uns. Und natürlich gibt es da kein Rezept, das für alle stimmt, aber oft, was eigentlich dahinter steckt, gerade bei Konflikten, dass einfach unterschiedliche Erwartungen an gewisse Dinge bestehen, die implizit sind und einfach nicht geäußert werden. Und da sind wir wieder bei den gemeinsamen Vorstellungen, gemeinsame Ziele oder Emotionen. Was will ich bei der Arbeit? Und ich kann das nur noch mal wiederholen, eben diese Dinge explizit machen. Und auch vielleicht mal meiner Vorgesetzten sagen, hey, ich erwarte, dass ich jede Woche einmal ein Meeting mit dir habe. Aber wenn das nie, diese Erwartungen nie kommuniziert werden, kann einerseits das Gegenüber nicht reagieren, weil er oder sie hat vielleicht noch 100.000 andere Dinge zu tun, ist gar nicht bewusst. Und auf der anderen Seite gibt man dem gar nicht die Chance, da zu reagieren. Das staut sich oft über die Zeit auf und das ist in romantischen Beziehungen so, das ist in Teams so. Also einfach die Erwartungen darüber sprechen, was brauche ich und auch dann als Team zusammen, was ist unser Team, wie wollen wir arbeiten, an was arbeiten wir eigentlich, damit diesen Konflikten oder unterschiedlichen Vorstellungen einfach vorgebeugt werden kann.
Also was ich noch interessant finde, jetzt, was wir so diskutiert haben, ist die Frage ist ja, also um zu sagen zu können, was man will, muss man ja wissen, was man will. Weiß man ja nicht immer. Aber offenbar habt ihr auch so Prozesse, eben, dass man die Leute überhaupt mal fragt, was sie wollen. Oder wie kommt man dahin, dass die Leute sich überhaupt überlegen, was sie wollen. Nicht, dass das nicht irgendwo so, was ist das so ein bisschen da hinten so köchelt und man ist einfach unzufrieden, aber man kann es nicht benennen. Wie geht man damit um?
Also ich glaube, was da wichtig ist, ist, natürlich geht es darum, was will die einzelne Person. Aber wir sind ja immer noch bei der Arbeit. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass jetzt das alles ausarten soll in wir schaffen jetzt nur noch Wohlfühloasen, wo die einzelnen Leute irgendwie sich pflegen und schauen, was ihnen gerade gut tut sozusagen. Sondern es geht darum, was braucht die Person, um dann ihren Beitrag auch leisten zu können zur Erreichung der Ziele der Organisation. Also es geht natürlich darum, was braucht die Organisation auch, was sind die Ziele? Deswegen, glaube ich, betonst du das auch so sehr, wie wichtig das ist, dass das Team auch ein Verständnis davon hat, was sind unsere gemeinsamen Ziele, was wollen wir überhaupt zusammen erreichen? Also das Schlimmste ist ja Teams, die gar keine Teams sind, weil sie gar keine Ziele haben und dann sich wundern, warum sie sich nicht fühlen wie ein Team sozusagen. Das ist, kommt manchmal auch in der Wissenschaft nicht selten vor, wo man sich fragt, haben wir, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Ziele? Und deswegen muss das immer erst die Frage sein. Und dann ist die Frage, wie muss ich mich fühlen, um zu diesen Zielen beitragen zu können? Wenn es da keinen Fit gibt, dann muss ich vielleicht einen anderen Beruf wählen oder in wirklich ganz woanders hingehen sozusagen. Also was wir, glaube ich, überhaupt nicht promoten wollen, ist so eine Einstellung, wir müssen gucken, dass es nur den Leuten gut geht. Das hat man eine Weile versucht. Das Essen besser machen, kostenlose Parkplätze und hier noch Obst und da noch Kaffee und das macht die Leute nicht zufrieden auf Dauer.
Was macht sie denn zufrieden?
Es macht sie zufrieden, wenn sie wirksam sein können bei einer Arbeit, wenn sie eine gute Leistung bringen können und dafür anerkannt und wertgeschätzt werden. Das führt nachhaltig zu Zufriedenheit. Ich kann kurzfristig schon was machen. Also Leute freuen sich, wenn man den Obstkorb einführt oder eine Massage anbietet bei der Arbeit. Aber der Effekt ist sehr schnell weg, wenn trotzdem meine Ziele nicht klar sind und ich gar nicht weiß, was mache ich hier eigentlich? Oder wie trage ich bei? Also wenn ich auch kein Feedback bekomme sozusagen. Das heißt, im Grunde muss man ansetzen bei einem gemeinsamen Verständnis der Ziele, dass mir klar ist, wie kann ich dazu beitragen und dann die Arbeitsumgebung so gestalten, dass ich das so tun kann, dass ich mich wohlfühle dabei, gute Leistung bringen kann, Feedback daraus bekommen, angemessen belohnt wird und dann bin ich zufrieden. Aber man muss eben vorne anfangen sozusagen.
Und ich denke, was gemeinsame Ziele oder auch individuelle Ziele helfen, die geben einem dann so ein Raster, wo man evaluieren kann. Also man kann im Mitarbeitergespräch auch mal, okay, das waren unsere Ziele, haben wir das überhaupt erreicht oder nicht? Und da kann man dann die Diskussion suchen, wo man, das kann man halt nicht, wenn da keine Ziele sind, dann ja, weiß man auch nicht, wohin man geht und was man evaluieren soll. Also es gibt die Richtung vor. Und ich denke regelmäßig eben so Reflexionsmomente. Das Problem mit den Mitarbeitergesprächen ist oft, dass viele Firmen immer noch dieses einmal im Jahr wird da alles gereviewt und Ziele gesetzt und so weiter und das reicht nicht. Also ich denke, das muss öfters geschehen, einmal vielleicht alle 2-3 Monate, weil dieses, wie gesagt, so reflektieren kann schwierig sein und wenn das einfach einmal pro Jahr passiert, ist das so ein Riesending und nächste Woche habe ich mein Mitarbeitergespräch, da werde ich evaluiert, aber wenn das regelmäßig gemacht wird, wird das wie normal und hat dann auch einen positiven Einfluss auf das Team. Und im Alltag sagt man vielleicht auch mal, zum Beispiel, wenn wir unterrichten, ich unterrichte oft an so 2-3-tägigen Workshops, wo wir wirklich diese Dinge predigen und dann nach einem Tag setzen wir uns zusammen, ah, hey, wie war mein Vortrag, kann ich noch was verbessern? Also man holt sich dieses Feedback, weil das ist so diese Kultur von Reflexion, von Feedback, das ist ganz normal. Und die psychologische Sicherheit ist da. Ah, hey, ich fand's gut bei der einen Slide, das war ein bisschen unklar, das würde ich ändern. Wenn man das nie macht, kann das sehr ja, hart sein, aber wenn das immer und immer wieder so eine Kultur besteht von wir geben uns Feedback, weil wir einander helfen, weil wir konstruktiv sein wollen und besser werden, dann kann man immer wieder daran arbeiten und zusammen besser werden.
Ja, Teamplayer sein wird heutzutage, würde ich sagen, mehr oder weniger vorausgesetzt. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Was tue ich, wenn ich Mühe damit habe, im Team zu arbeiten? Lässt sich diese Teamarbeit, lässt sich das lernen, ein Teamplayer zu sein?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sehr, sehr viele Fähigkeiten lernen. Tatsächlich die gleiche Frage gibt es ja auch, kann man Führung lernen oder ist das angeboren? Das ist immer die gleiche Frage und muss eigentlich immer antworten. Es gibt bestimmt eine Tendenz oder eine Disposition, die ererbt ist, also etwas, was einen als Typ ausmacht und man kann ganz, ganz viel dazu lernen sozusagen. Und was ich da hervorheben will, ist eine Fähigkeit, die auch mit Emotionen zu tun hat, die auch jetzt viel diskutiert wird, nämlich die emotionale Intelligenz. Das ist so die Fähigkeit, Emotionen bei sich selber und bei anderen wahrnehmen zu können und entsprechend verstehen zu können und dann auch beeinflussen zu können in eine positive Art und Weise, sowohl eben bei mir selbst als auch bei anderen. Das ist was, da haben Studien gezeigt, das kann man trainieren. Und das ist eine Fähigkeit, die im Team eben auch besonders wichtig ist, dass ich überhaupt verstehe, wie geht's dir gerade und möglicherweise auch positiv darauf einwirken kann, dass es uns zusammen dann auch entsprechend gut geht sozusagen. Und das ist sehr, sehr positiv, dass man sehen kann, das ist eine Fähigkeit, die ist trainierbar.
Und dass man auch lernen kann, über sich selbst zu sprechen. Vielleicht ist das ja auch nicht unbedingt gegeben.
Ja. Und das gibt ganz, ganz viel Hoffnung. Also auch für Organisationen, dass eben über diese Beschäftigung mit dem Thema Emotionen, das bisher so oft ausgeklammert wurde, da eben auch gelernt wird und wir dann hinkommen zu einem Konzept, das ist eben Jochen Menges, dem Professor, für den ich arbeite, ganz besonders wichtig, eben die emotional intelligente Organisation dann auch zu fördern sozusagen, einen Ort, wo das eine Rolle spielt.
Mhm. Ja, kurz hast du noch, wolltest du noch was sagen?
Ich denke, in den meisten, heutzutage wird Teamarbeit sogar in den meisten Bereichen vorausgesetzt, dass die Frage stellt sich gar nicht, ob ich Teamplayer sein will oder nicht, weil diese individuellen Einzelkämpferarbeiten gibt es vielleicht noch vereinzelt, aber wir haben überall Interaktionen und müssen lernen, damit umzugehen. Und ich denke, wie du sagst, eben, es gibt viele Indizien, dass man das lernen kann und damit braucht man halt auch Feedback, also nochmal Feedback geben, auch über Teamwork-Aspekte. Was heißt das? Wie habe ich mich verhalten? Etc., etc., um da auch besser zu werden.
Darf ich jetzt nicht noch eine allerletzte Frage stellen, bevor wir ums Publikum gehen? Meine Frage wäre noch jetzt, wir haben jetzt viel auch über die Führungspersonen geredet, die Einfluss haben auf ein Team. Was kann ich denn jetzt als Teammitglied machen? Vielleicht ganz kurz, dass mein Team erfolgreich ist. Wie kann ich dazu beitragen?
Also ich glaube, viele Dinge haben wir jetzt tatsächlich auch angesprochen, ne? Also ich denke, diese Grundhaltung zu haben, ich arbeite im Team, ich schätze die Vielfalt, die wir haben im Team, ich versuche darauf zu achten, nicht nur wie es mir selber geht, sondern wie es auch den anderen geht und darauf einzuwirken, dass jeder und jede sich so fühlen kann bei der Arbeit, wie es eben der Person gut tut, das ist schon mal ein guter Start. Dann vielleicht auch dieses paradoxe Mindset, von dem ich gesprochen habe, zu pflegen, eben zu sagen, das ist manchmal nicht einfach. Also es geht um mich und es geht um uns sozusagen. Und das kann manchmal sich wie ein Widerspruch anfühlen und das ist aber auch in Ordnung so. Und lasst uns zusammen eben schauen, wie wir dann sowohl als auch draus machen sozusagen. Also diese Haltung zu pflegen, das kann ich tun. Ich kann auch Führung übernehmen, wenn ich das Gefühl habe, meine Führungskraft betont das Thema zu wenig. Ich finde aber, es ist wichtig und ich habe einen Kontext, wo ich mich äußern darf. dann muss ich das tun. Dann muss ich dazu sprechen und sagen, wollen wir uns da mal nicht drüber kümmern. Und in dem Moment übernehme ich dann Führung tatsächlich auch. Und das ist auch ein Skill oder was, was auch immer mehr gefragt ist. Also dass auch die Leute sich so einbringen.
Ja, genau, eben auch Erwartungen verbalisieren, Dinge anstoßen, ebenso so auf eine Art Führung zu übernehmen. Eben wie, hey, wollen wir nicht mal zusammensetzen und diskutieren, wie wir zusammenarbeiten, so als Vorschlag. Mir ist klar, es gibt Führungsstrukturen, wo das sehr, sehr schwierig sein kann. Aber auch da denke ich, es braucht immer beide Seiten und einfach dranbleiben und versuchen, Dinge vorzuschlagen mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, je nach Führungskraft natürlich. Man will ja auch niemanden auf den Fuß stehen. Aber ich denke auch da dabei bleiben und diese Dinge anstoßen und verbalisieren.
Ja, wir haben nun diskutiert, wie erfolgreiche Teams die oft paradoxen Herausforderungen in der neuen Arbeitswelt gut ausbalancieren, dass es dabei eben nicht nur um fachliche Kompetenzen oder Know-how geht, sondern primär auch darum, sich auszutauschen, die vielleicht unterschiedlichen Bedürfnisse mitzuteilen, sich über ein gemeinsames Arbeitsverständnis zu verständigen. Ja, und so bleiben wir als Team hoffentlich nicht nur gesünder und motivierter, sondern sind eben auch produktiver. Und nun haben Sie sicher auch noch Fragen an unsere Gäste, liebes Publikum, und deshalb möchte ich die Runde hier öffnen. Ich weiß, es gibt, glaube ich, ein Mikrofon da, ja, und bitte.
Dankeschön. Ja, ich habe mittlerweile mehrere Fragen, aber ich fange mal mit einer an. Vorhin ist das Stichwort Agilität gefallen und quasi in der agilen Toolbox gibt es ja auch diese Zeremonien, die das Reflektieren quasi institutionalisieren. Mhm. Und mich würde interessieren, ob es auch da Studien und Erkenntnisse dazu gibt. Und wenn ja, würde mich da auch ein bisschen die Details interessieren. Die zweite stelle ich trotzdem noch hinterher, weil vielleicht habe ich es einfach verpasst, aber ich hatte das Gefühl, die dritte Empfehlung aus dem Best-Practice-Modell ist untergegangen aufgrund der Anschlussfrage an die zweite Empfehlung. Vielleicht können Sie die noch kurz sagen.
Also vielleicht gerade zur zweiten Frage. Psychologische Sicherheit, Reflektieren und ein gemeinsames Verständnis im Team bilden. Das sind so die drei Dinge, die du vorhin angesprochen hast. Zu der agilen Welt, ich denke, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Ich habe eine groß angelegte Studie, die im Moment läuft mit agilen Teams, wo wir uns wirklich den Effekt von Reflektieren auf die Arbeit anschauen und da im Sinn von, Sie nennen es oft Retrospektive, man kann das als Reflexionsmeeting sehen, wo wirklich das institutionalisiert ist. Und ich denke, das ist für mich ganz, ganz ein spannendes Feld, weil diese Industrie geschafft hat, wirklich regelmäßig diese Reflexionsmomente zu institutionalisieren. Also sie müssen nach 2 oder 3 Wochen kommen sie zusammen und dann ist es ganz normal, wir sprechen jetzt über das Teamwork. Und dann gibt es wieder diese 2 Wochen, 3 Wochen Sprints, da wird gearbeitet am Produkt und dann wieder reflektiert. Und das, ich habe jetzt noch keine Daten dazu, aber wir sehen, dass in diesen Teams, eben die oft selbst organisiert sind und je nach Situation jemand anders die Führung hat, da ist, und die haben das auch glücklicherweise gemerkt, dass in diesen Teams die psychologische Sicherheit viel höher ist. Einerseits vielleicht eine Voraussetzung, damit selbst organisiertes Arbeiten überhaupt funktioniert. Aber ich denke, auch der andere Weg ist da. Durch diese hohe Autonomie, hoher Gestaltungsspielraum, das führt dazu, dass sich die Leute psychologisch sicher fühlen, weil ich muss mitteilen etc. Und ich hoffe, dass wir da in der Zukunft noch ein bisschen mehr auch das mit Daten untermauern können.
Ich weiß nicht, waren die 3 Punkte wirklich bezogen auf Jan Schmutz oder war es bezogen?
Ach, Entschuldigung.
Genau, die habe ich notiert. Ich meinte tatsächlich das Best-Practice-Modell, also die Empfehlung.
Ja.
Sie haben genannt, oder paradoxes Mindset, partizipative Führung, das
dritte. Oh, das kann wirklich sein, da haben Sie gut aufgepasst. Vielen Dank für die Frage. Das dritte war tatsächlich, also genau, es ist einerseits dieses paradoxe Mindset zu pflegen, partizipativ zu führen, und das dritte ist dann eben mit positiven Emotionen auch zu arbeiten, also passend zum Thema sozusagen. Also wir haben das abgedeckt, aber nicht explizit genannt. Das sind so die drei Empfehlungen, die wir erarbeitet haben. Wenn Sie sich noch ein kleines bisschen gedulden, wir sind gerade dabei, die in so einer Art kleinen Videoclip aufzuarbeiten, den findet man dann auf unserer Homepage. Da gibt es dann noch ein paar Informationen mehr.
Gibt es weitere Fragen? Ja.
Oh. Ja. Ach, das ist aber nett.
Also dann stelle ich mal die Frage. Wir haben jetzt immer gesprochen von Teams, die geführt werden, doch zum großen Teil. Und es gibt ja in verschiedenen Berufsgruppen gibt es Teams, die werden jeden Tag neu zusammengesetzt. Ich denke gerade an die Aviatik oder eben auch in der Pflege, wo dieser Austausch sehr schwierig wird. Wie stellt man sich das vor, also da die Emotionen aufzunehmen? Und das erachte ich als ein riesiges Problem.
Ja. Ich fange vielleicht gerade mal, weil aus der Medizin sehe ich das ganz, ganz oft, diese Ad-Hoc-Teams. Also jeden Tag gibt es im Prinzip unterschiedliche Zusammenstellungen. Man kennt sich zum Teil überhaupt nicht. Und da denke ich, trotzdem gibt es immer wieder kleinere Momente, dass man sich vielleicht am Anfang ein kurzes Briefing, vielleicht eben, also wir hatten eine Studie, wo wir uns dieses Briefing angeschaut haben, sprich die Zeit von wo ein Patient im Notfall angemeldet wird, bis der Patient dann da ist. Und das sind vielleicht 5 Minuten, Viertelstunde. Und die Teams, die diese Zeit nutzen und vielleicht ganz kurz, hey, ich bin der und der, das ist meine Position, kurz vorstellen, Rollen auch klären, hey, ich bin der Anästhesist, ich werde heute das und das tun. Oder eben auch gerade Oberärztinnen, welche dann so Dinge sagen wie, ich habe heute den Lead, bitte, falls ihr seht, dass ich irgendwas falsch mache, sagt es mir. Also dieses Einladen, diese inklusive Sprache. Und ich weiß, auch auf der Aviatik, ich darf jetzt nichts falsch sagen, wir haben einen erfahrenen Piloten im Publikum, auch da gibt es diese Briefings, sogar sehr strukturiert mit Checklisten, wo genau diese Dinge kurz abgeklärt werden. Und ich denke, auch wenn man nur kurz Zeit hat, da lohnt es sich, da kurz einfach zu antizipieren, sich vorzustellen. Ja, und im Prinzip auch wieder ganz kurz darüber zu sprechen, wie wir dann zusammenarbeiten werden.
Genau, und Sie hatten ja auch gefragt, wie kann man da die Emotionen einbringen. Diese Frage nach den Emotionen bringt uns ja als Menschen auch näher zusammen. Und wenn ich eben vielleicht nur ganz kurz Zeit vorher habe und ich gebe aber diese Informationen mit, nicht nur, ich bin die Oberärztin und habe jetzt den Lead, sondern vielleicht, ich hatte heute einen stressigen Tag und mir ist es wichtig, dass wir heute das ganz in Ruhe machen. Dann habe ich eine Information von mir gegeben, wie es mir geht, was mir wichtig ist. Ich habe mich als Mensch präsentiert auch. Und dann habe ich den anderen auch eine Chance gegeben, mir dabei zu helfen, mich so zu fühlen, wie ich das jetzt eben gerade auch brauche, sozusagen. Und das ist ein ganz kleiner Satz, den man dazu sagt. Einer, der uns auch menschlich näher zusammenbringt, der sicherlich helfen kann, dass das Team dann gut zusammenarbeitet, ohne dass man jetzt eine Riesendiskussion dazu geführt hat. Und wenn das eine Kultur ist, die Organisation etabliert, also zum Beispiel bei einer Airline oder eben im Krankenhaus, wenn so eine Kultur etabliert ist, dass das okay ist, solche Dinge zu sagen, sozusagen, dann wird es auch leichter und dann wird es eine Gewohnheit und dann ist es auch tatsächlich was wahrscheinlich die Leistung fördern kann.
Sie hatten noch eine Frage?
Ich habe eine kurze defizitorientierte Frage. Ich habe einen Fall, wo ich gescheitert bin. Ich habe ein Team von ca. 20 Leuten und wir hatten eine Mitarbeiterin in diesem Team, die das Thema Wertschätzung und Reflexion, wo es schlecht funktioniert hat. Ich würde mal aus meiner bösen Brille sagen, die Leistungserbringung war nicht auf dem Level, das man gebraucht hat und da hat die Wertschätzung gefehlt und sie hat wirklich eine toxische Atmosphäre in das ganze Team gebracht. Und jetzt, ein Jahr nachdem sie das Team verlassen hat, sehe ich, wie es anders laufen kann. Und ich krampfe heute noch an dem Fall, dass ich so denke, warum habe ich es nicht hingekriegt? Habt ihr euch mit solchen Punkten auch beschäftigt oder war es doch eher positiv orientiert, aber die Forschung?
Also ich höre solche Fragen tatsächlich in der Weiterbildung oft. Also ich, dass Führungskräfte wirklich mit solchen Fällen auch öfter kommen. Also es gibt es öfter, als man denkt tatsächlich, dass man so eine Person im Team hat, die einfach so ganz resistent scheint gegenüber alles, was man versucht zu tun, um ihr eben dann auch zu geben, was die Person braucht. Also jeder kommt halt mit seinem Päckchen zur Arbeit, ne? Wer weiß, was die Person vorher schon erlebt hat. Ich denke, man kann es als Führungskraft einfach immer nur wieder probieren, erklären, warum man Dinge so tut, wie man sie tut, was man braucht von der Person. Und eben, was man auch an ihr schätzt, wenn das denn möglich ist, sozusagen, ihr auch Gelegenheiten zu geben, sich so einzubringen, zu fragen, wie sie sich fühlen will, was ihr wichtig ist, wie man das herstellen kann. Und selbst wenn man das tut, wird es Fälle geben, die einfach so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, dass sie sich dem auch nicht öffnen können, sozusagen, oder wollen. Und dann ist es manchmal besser, sie verlassen das Team, wobei dann auch die Frage ist, was wird aus denen, ne? Aber das ist das, was man als Führungskraft tun kann. Und es gibt auch Grenzen.
Ja, und ich höre diese Geschichten auch oft und genau dasselbe wie, mein Chef ist so und so, ist so schlecht und es geht gar nicht. Ich denke, einerseits sind immer zwei Seiten und wir, was auch wir in unseren Kursen immer propagieren, dass man so eine positive Grundhaltung haben soll. Jeder kommt zur Arbeit und will sein Bestes geben. Also in der Regel 99,9% kommen zur Arbeit und wollen wirklich etwas leisten und nicht irgendwie das Team sabotieren. Und das hilft einem schon, wenn man sich das immer wieder sagt, weil wir gerade, wenn man immer wieder mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin vielleicht Konflikte, Probleme hat, dann gibt es diese Tendenz, dass man das halt, die will sowieso nicht und sondern dass ich dann einfach so ein Reframing mache, stopp, wir kommen alle zur Arbeit und wollen eigentlich unser Bestes tun und auch diese Person. Und dann hilft es vielleicht da schon wieder ein bisschen objektiver zu sein und nicht in so eine negative Seite abzudriften.
Ja, dann vielleicht, jetzt machen wir eine letzte Frage. Wir sind schon über der Zeit. Sie haben schon gefragt, vielleicht jemand aus dem Publikum, dann wären Sie noch dran, diese Frau da mit den blonden Haaren. So, Sie können nachher auch noch nach vorne kommen und natürlich mit den Referenten direkt auch Fragen stellen dann.
Ich hätte noch eine Frage zu den Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen zu der Teamreflexivität, die Sie angesprochen hatten. Sie hatten ja psychologische Sicherheit genannt. Aber es ist ja auch so, dass Reflektieren sehr anstrengend ist, oder? Für ein Team. Es braucht Zeit, es braucht kognitive Ressourcen. Teams stehen meistens unter Stress. Wie kann man es denn schaffen, dass ein Team gewillt ist, sozusagen, oder motiviert ist, das auf sich zu nehmen, sozusagen, für das Team, das an mehr zu investieren und sich nicht einfach zu machen und mehr vom Gleichen zu tun?
Also, ich denke, einerseits sagen, warum wir das tun, also dass der Sinn klar ist. Wir reflektieren, um besser zu werden, um zu lernen. Und dann denke ich, einfach mal machen. Also die Teams, und mit allen Teams, die ich gearbeitet habe, und wir arbeiten viel an diesen, sei es Debriefing, Retrospektiven oder Reflexionsmomenten, wenn diese Reflexionen gut geleitet sind, dann gehen die Leute eigentlich gestärkt raus, fühlen sich besser. Und wir haben jetzt auch gerade eine Studie gemacht, wo wir gesehen haben, dass die Personen, welche oft in Debriefings dabei sind, die trauen sich dann sogar einen Monat später eher eben auch Dinge anzusprechen und es hat dann sogar bis 2 Monate später einen Einfluss auf die Leistung, aber auch auf emotionale Erschöpfung. Also das ist ein Teil von Burnout. Also das zeigt schon, dass wir so ein Grundbedürfnis haben, irgendwie zu reflektieren oder im Team ja seine Meinung zu äußern. Und ich denke, da am Anfang vielleicht würde es helfen, das zu moderieren. Also nicht jedes Team kann das einfach so von sich aus. Da gibt es auch Strukturen, die man findet, wie man das strukturiert. Und wenn das Team dann geübter ist, kann man das dann auch selbst durchführen lassen. Ja. Also
Und dann ist es auch weniger anstrengend, ne? Also wenn so eine Gewohnheit gebildet wird, richtig. Und wenn es auch, wenn das ist ja auch kulturbildend am Ende. Und wenn das dann akzeptiert ist und mit dazugehört, wird es dann wahrscheinlich auch weniger anstrengend und wird als eher eine Erleichterung dann empfunden. Also wahrscheinlich ist es am Anfang wirklich dann gut, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn es vielleicht beim ersten Mal wirklich anstrengend ist und dann braucht es eine Moderation, beim zweiten Mal vielleicht auch noch und beim dritten Mal geht es dann aber schon besser.
Genau, also nochmal, die Struktur ist entscheidend. Also es gibt da, wir hatten auch in einem Regionalkrebsspital haben wir eine Intervention dazu gemacht, zu so ganz kurzen Debriefings nach Fällen, wo wir so Pocket Cards ausgeteilt haben, die jeder in der Tasche hatte, wo 4 Fragen drin standen. Erste Frage, was ist passiert? Was war gut, wo können wir uns verbessern, was machen wir in Zukunft anders? Und dann wusste jeder, das sind unsere 4 Fragen, die gehen wir durch. Und dann muss man auch nicht überlegen, wie frage ich jetzt das oder wie spreche ich das denn an? Also so eine Struktur, denke ich, hilft, dass jeder genau weiß, was sind die Inhalte.
Ja, dann möchten wir die Diskussionsrunde hier beschließen heute Abend. Natürlich hoffe ich, dass wir das Gehörte in der einen oder anderen Form in unsere eigenen Teams hereintragen können. Herzlichen Dank, Jennifer Spahr, Jan Schmutz, dass Sie auch heute Abend hier waren und Ihre Erkenntnisse zur erfolgreichen Teamarbeit mit uns geteilt haben.
Sehr gern.
Herzlichen Dank auch Ihnen, liebes Publikum, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Danke für Ihre Fragen und Ihre Hitzebeständigkeit auch. Die nächste Gelegenheit für einen Talk im Turm gibt es am 2. Oktober, dann zum Thema gesund altern, wie wir länger fit bleiben. Natürlich hoffen wir und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und dann werde ich das Wort zum Schluss noch Alex Rügel übergeben.
Ja, ich möchte im Namen von UZH Alumni auch ganz herzlich danken, dass Sie heute da gewesen sind. Und mein Dank geht vielleicht zuerst noch an Sanitas, den Partner, der diesen Anlass hier unterstützt hat. Und dann ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Spahr. Sie bekommen hier etwas Süßes und eine Freimitgliedschaft bei uns.
Vielen Dank. Alumni. Dankeschön.
Da können Sie auch das nächste Mal dabei sein.
Toll.
Das gleiche bekommen.
Merci, Herr Professor Schmutz. Danke.
Und auch ganz herzlichen Dank dem Kommunikationsteam der UZH und Ihnen allen. Und jetzt wünsche ich noch gute Gespräche und dann kommen Sie gut nach Hause.
Merci.